Sex on Air, die Transfer Pricing Edition des WTS Podcasts.
Herzlich willkommen zu Transfer Pricing auf den Punkt mit Professor Dr. Axel Nientimp und mir, Andreas Riedl, heute zum Thema No Surprise in Austria. Servus, Axel.
Hallo.
Und dazu, wie der Titel schon sagt, geht es heute um Österreich, haben wir uns mal wieder eine Expertin dazugeladen, die uns hilft zu verstehen, was sich denn in der österreichischen Verrechnungspreislandschaft tut. Das ist Sophia Bessels von der OMV, die heute in vollkommen unternehmensunabhängiger, professioneller Manier ihre Verrechnungspreisexpertise bei uns einbringt. Servus, Sophia.
Hallo, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf den Austausch. Ich darf auf der Stelle tatsächlich darauf hinweisen, dass ich nicht als Unternehmensvertreterin hier bin, sondern als Verrechnungspreisanwenderin mit vielen spannenden Themen.
Ich glaube, das sind wir auch, oder? Ich weiß gar nicht, haben wir mit unserer Compliance-Abteilung schon intensiv darüber gesprochen? Weiß man nicht so genau, ne? Aber wir sind auf jeden Fall auch so, also wir machen das ja hier, endlich haben wir auch mal einen Experten dabei, da halte ich einfach nur so, dass hin und her sprechen, aber insbesondere, ich sag mal, der Blick über die Grenze nach Österreich, der ist für uns natürlich immer besonders spannend, ja, weil wir doch da, glaube ich, ich sag mal, teilweise auch ähnliche Dinge sehen, ja, die da bei der Finanzverwaltung passieren, von daher ist das, glaube ich, ein guter Ausflug, ja, den wir mal da in benachbarte Gebiete machen können.
Der Auslöser heute, warum wir gesagt haben, jetzt macht es vielleicht Sinn, da mal gemeinsam auf Österreich zu blicken, ist auch ein Entwurf eines Dokuments, was in Österreich gerade heiß diskutiert und kommentiert wird und wo man sich meinungstechnisch zu austauscht und was wir gesagt haben, das ist vielleicht ganz gut zu wissen, dass es da diese Debatten gibt. Sophia, es geht um den Entwurf des Wartungserlasses 2024 zur Verrechnungspreise in Österreich. Erklär uns doch mal, was hat es denn mit Wartungserlassen zur Aufsicht in Österreich?
Genau. Das heißt, in Österreich sind zur Auslegung, also Auslegungsbehelf des Fremdvergleichsgrundsatzes, sind Verrechnungspreisrichtlinien publiziert vom Bundesministerium für Finanzen. Der derzeitige Stand der Verrechnungspreisrichtlinien 2021 basiert noch auf den OECD-Leitlinien 2017. Und es wurden auch ein paar spätere Änderungen schon eingearbeitet und angekündigt, wie zu den Finanztransaktionen. Und nun wurde eben ein Wartungserlass 2024 diesen Sommer veröffentlicht und der sieht eben die Einarbeitung der OECD-Leitlinien 2022 vor. Das heißt, hier wurden, der Großteil des Dokuments ist eine Einarbeitung von den angepassten Randziffern. Es sind aber auch aus der Betriebsprüfungspraxis ein paar Beispiele dabei, die kontroversiell diskutiert wurden und sind klassische Konfliktfälle. Das heißt, ich denke hier, gibt es sicher viele Anknüpfungspunkte auch nach Deutschland, die eigentlich gerade die Betriebsprüfungspraxis, aber auch die unternehmerische Praxis sehr beschäftigen. Der Wartungserlass ist als Entwurf veröffentlicht, eine Einarbeitung und tatsächlich Finalisierung wird für nächstes Jahr erwartet.
Mit nicht fixiertem Zeitpunkt, wenn ich das richtig verstanden habe. Also genau. Man weiß nicht genau, wann das in 2025 finalisiert wird. Das, was wir uns ja schon fragen, ist, manchmal, wenn wir unsere Dokumente angucken, dann haben wir da ein Dokument vor uns und das kann man, glaube ich, sicher auf die einzelnen Punkte dann einmal angucken, was wirklich eine Auslegungshilfe ist, im Sinne von, es ist erstmal neutral, es ist für den Steuerpflichtigen nicht negativ, oder ist es was, wo die Auslegung schon auch verschärft wird und wir ja vielleicht eine Verschärfung auch sehen. Und bei dem ersten Thema, was bei uns gemeinsam auf der Liste gelandet ist, wenn es um Benchmark-Studien geht, dann macht Österreich vielleicht jetzt einen Trend mit, den wir kritisch betrachten würden?
Genau, also im Allgemeinen folgt Österreich schon den Verrechnungspreis, den OECD-Leitlinien und die Verrechnungspreisrichtlinien sind schon sehr praktisch veranlagt und auch wirklich eine Hilfe. Bevor man sich dadurch tausende Seiten OECD-Leitlinien durcharbeitet, gibt es immer einen Anknüpfungspunkt zu zeigen, das ist gerade für Österreich besonders relevant und das beschäftigt auch die Betriebsprüfung gerade. Und was jetzt hier dazugekommen ist, ist ein Punkt in der Randziffer 74, wo es grundsätzlich einen Verweis gibt zu Datenbankstudien, auch auf den OECD-Leitlinien 342, auf die Vergleichbarkeitfunktionen. Und hier wurde jetzt in den Wartungserlass zusätzlich vorgeschlagen, dass man die Vergleichbarkeit der Rechnungslegungsvorschriften überprüft und dass die auch gegeben sein muss und dass aus Gründen der Verlässlichkeit auch lokale Vergleichsunternehmen mit denselben Rechnungslegungsvorschriften zu bevorzugen sind. Das ist grundsätzlich nichts Neues und auch tatsächlich so in den OECD-Leitlinien drinnen. Was Neues ist die Hervorhebung in den österreichischen, oder wäre eben die Hervorhebung in den österreichischen Verrechnungspreisrichtlinien, weil es tatsächlich einen Trend folgt, den wir auch beobachten, dass man doch sozusagen eine Rolle rückwärts macht und sagt, man bewegt sich wieder weg von der Vereinfachung, von den Annahmen, wo man dachte, grundsätzlicher Konsensus, dass ich zumindest im EU-Bereich einen einheitlichen Markt habe, dass ich mich vom EU-Joint Transfer Pricing Forum auch berufen kann auf paneuropäische Datenbankstudien. Daher verwundert eigentlich diese Betonung auf die nationalen Vergleichsunternehmen, die ich dann eventuell auch aus österreichischer Sicht suchen muss. Das ist durchaus auch dann kritisch zu beobachten, wo man sagt, ist es jetzt eine Verschärfung, ein zusätzlicher Schritt, der einzuführen ist bei den Datenbankstudien.
Das sehen wir natürlich in einigen Bereichen auch in Deutschland. Ja, also dieses Versuchen von Angreifen von Datenbankstudien. Und ich gebe dir vollkommen recht, also wir diskutieren das ja schon seit Anfang der 2000er Jahre im EU Joint Transfer Pricing Forum oder haben es diskutiert. Und da gab es ja auch Studien, ja, ist Europe One Market, wo dann auch analysiert wurde, weichen eigentlich, ich sag mal, auf einem statistischen Signifikanzniveau die Profitabilitäten in den einzelnen Ländern signifikant voneinander ab. Also die Nettorenditen hier in dem Fall, wo man in vielen Branchen dazu gekommen ist, nein. Dann haben wir natürlich auch ein echtes praktisches Problem jetzt. Sehen wir natürlich viele Branchen, Unternehmensbereiche, wo ich vermute mal die österreichischen Comparables, die man da finden kann, sich auch in Grenzen halten, ne? Also, und auch die Deutschen, auch wenn Deutschland vielleicht sogar noch ein bisschen größer ist, ja, und sogar viele veröffentlichte Daten sind, aber echte Vergleichsunternehmen da zu finden, das ist ja äußerst schwierig. Darum müssen wir ja fast immer sozusagen auf europäische EU oder sonst irgendwelche Comparables ausweichen. Von daher würde ich auch sagen, wir versuchen Vereinfachung zu machen, ne? Also sagen, Cost plus 5 ist immer richtig, ja, und haben mit Amount B jetzt auch noch irgendwelche Ideen zur Vereinfachung. Und wenn man sich da mal was ausgeguckt hat, wir nehmen eine Benchmark-Studie und alle akzeptieren sie, dann auch gegebenenfalls in Verständigungsverfahren und sonst irgendwas, dass man dann, ich sag jetzt mal, die Hürden hier besonders hoch setzt, was man aus theoretischer Sicht bestimmt alles diskutieren kann, ja, ob das wirklich alles vergleichbar ist, was wir da bei den Benchmark-Studien haben. Aber natürlich aus praktischer Sicht, ja, wir das Problem auch irgendwie lösen müssen, ne? Also, was sind denn jetzt vergleichbare Margen? Und je höher man die Anforderungen setzt, desto weniger Comparables findet man oder desto mehr Abstriche muss man dann in anderen Vergleichsdingen tun, wie vergleichbarer Markt, vergleichbare Größe und sonst irgendetwas, dass das im Prinzip nur zu mehr Diskussionen hinterher in Betriebsprüfung führt. Also, ich glaube, der Weg, wie auf einen einheitlichen Ansatz, wie man denn nun Benchmark-Studie macht, meinetwegen können auch das deutsche und das österreichische BMF sich einmal im Jahr hinsetzen und 10 Benchmark-Studien machen und sagen, für Vertrieb ist jetzt alles zwischen 1 und 7 richtig und für Produktion ist alles zwischen 3 und 5 richtig oder sonst irgendetwas. Wenn man das dann weiß und sich dran hält, dann ist ja alles gut, ja.
Und ich denke auch, dass es genau eben den Fokus vielleicht nicht auf den Fokus weglenkt, weil meine sorgfältige Datenbankstudie würde ja auch umfassend schauen, passt es in das Gesamtbild hinein, habe ich den lokalen Marktbedingungen berücksichtigt. Und wenn ich dann tatsächlich eine Prüfung mache, dann wird es hier, das ist auch nicht so gemeint, steht aber leider so drinnen, jetzt nicht darauf hinauslaufen, dass ich im europäischen Raum überprüfen muss, ob jetzt IFRS oder andere deutsches HGB mit dem österreichischen UGB vergleichbar ist, sondern ich muss in Summe schauen, ob es für meine Tested Party schaffe. Und wenn ich hier zum Beispiel eine Benchmarking-Studie nach US Gap habe und einen laufenden Verlust dann in meiner Tested Party habe im lokalen Steuerergebnis und die Besteuerung erfolgt immer noch durch das lokale Ergebnis, dann sollte das im Zuge einer sorgfältigen Prüfung ja auch auffallen und berücksichtigt werden. Aber hier dann die Erwartungshaltung zu wecken, dass man eine umfassende Prüfung der Rechnungslegungsvorschriften in den Nachbarländern macht, scheint ein bisschen überschießend.
Vor allem, wenn es nicht an Größenkriterien gebunden ist, kann man natürlich diskutieren, ob das für Milliardentransaktionen nicht vielleicht dann doch der Standard sein sollte. Aber solange das dann ja auch die Latte ist, über die kleine Mittelständler drüber müssen, so im Detaillierungsgrad ist es dann auch nicht mehr leistbar. Das ist ein Thema, was wir öfters haben.
Das stimmt, aber man muss natürlich auch, es gibt bestimmt ganz viele theoretische Gründe, warum man sowas machen könnte, ja, und Einzelfälle, warum Rechnungslegungsnormen voneinander abweichen. Aber man muss ja, glaube ich, die Kirche auch mal im Dorf lassen. Also wir gucken uns ja im Prinzip in der ganzen G&V nur 3 Zahlen an, ja. Also wir gucken auf den Umsatz, wir gucken auf das EBIT oder wir gucken auf die Vollkosten, je nachdem, was für einen Profit-Level-Indicator wir haben. Und da muss man sich ja schon fragen, in auch einem harmonisierten europäischen Handelsrecht, ja, das sind ja die Zahlen, die dann sozusagen in Amadeus Gap quasi hinterher einfließen, wo sind eigentlich beim Umsatz, bei den Kosten und beim EBIT die Abweichungen, also die zu signifikanten Gewinnänderungen dann führen könnten? Das ist doch im Prinzip die Kernfrage, die wir haben. Also, dass man da Spezialbereiche hat bei irgendwo im Anlagenbau, der nach IFRS Percentage of Completion macht und nach HGB nicht oder sonst irgendetwas, das ist ja alles unbenommen, ja, aber wir gucken ja hier in 90% der Fälle auf irgendwelche Vertriebsunternehmen, ja, die halt Waren einkaufen und wieder verkaufen. Oder ich sage jetzt mal auf Standardproduktionsunternehmen, die halt irgendwie Metall einkaufen und daraus anderes Metall schmieden oder sonst irgendetwas. Ja, also wo sind da eigentlich die signifikanten Abweichungen in den Rechnungslegungsnormen innerhalb der EU? Das ist eigentlich für mich die Kernfrage, bevor man sich hier theoretisch abstrakten Diskussionen liefert.
Ja, ich glaube, das ist ja vielleicht einen Schritt wieder zurück und dann zu den nächsten Themen über. Aber die Frage ist ja, was passiert hier eigentlich? So, es wird mehr Rechtsunsicherheit geschaffen. Die ist natürlich profiskalisch auslegbar. Und das ist, glaube ich, in dem Fall dann bei diesen Themen zu kritisieren. Und anscheinend passiert das dann ja auch über die Kommentierung. Kommen wir zu anderen rechtsunsicheren Themen. Wenig verwunderlicherweise finden sich ja in dem Dokumentenentwurf dann auch Aussagen zu Finanzierungstransaktionen. Ich habe quasi festgehalten für mich, auch in Österreich beschäftigt man sich mit dem sagenumwogenen Thema des Konzernrückhalts, was in Deutschland durch die BfH-Rechtsprechung natürlich im Rampenlicht steht seit vielen Jahren. Welche Debatte führt ihr denn da, Sophia?
Genau, und hier wurde auch eine Ergänzung vorgenommen in der Randziffer 115, die grundsätzlich auf den Implicit Support verweist, den OECD-Leitlinien Zelle 1077. Wurde auch nochmal ergänzt eine Formulierung, dass das Rating einer Konzerngesellschaft grundsätzlich mit dem Rating der Konzernspitze limitiert ist und nicht besser sein kann als das Konzernrating, als negativer Konzernrückhalt. Und es wird aber dann auch nochmal ein bisschen abgeschwächt zu sagen, dass es sehr wohl sein kann, dass in manchen Fällen das Rating isoliert von der Gruppe zu betrachten ist und sogenannte Insulated Companies. Und in diesem Fall muss dann eben eine Abwägung auch, oder es ist grundsätzlich nicht ausgeschlossen, das heißt, der Hinweis ist da, aber zumindest die Diskussion steht im Raum. Aus Praxissicht sind da vor allem zwei Sachen besonders interessant. Das eine ist der Bezug auf das Konzernrating. Es ist natürlich das Konzernrating, wenn am ehesten verfügbar, das heißt als Anhaltspunkt da. Aber im Allgemeinen ist auch noch festzuhalten, dass auch die Ermittlung des Konzernrückhalts grundsätzlich nach den allgemeinen Bestimmungen erfolgt und auch fremdüblich ermittelt werden kann. Es gibt in dem Zusammenhang Sonderfälle und es ist auch für die Prüfung im Einzelsachverhalt ausschlaggebend. Ich habe zum Beispiel auch öfter gesehen, dass das Konzernrating eventuell nicht so einfach zu ermitteln ist, weil auch ein und dasselbe Unternehmen von unterschiedlichen Ratingagenturen unterschiedlich geratet sein kann. Das heißt, hier hätte ich zwar den Verweis auf den CAP, habe aber immer noch eine Bandbreite. Das heißt, das ist auch nochmal ein in der Praxis interessanter Aspekt, dass man sagt, naja, es ist steht hier das Rating, aber es kann selbst auch das Rating der Konzerngesellschaft kann eine Bandbreite sein. Und was mir zum Beispiel fehlen würde, ist auch der Hinweis, dass es auch hier die Ermittlung nach den allgemeinen Grundsätzen und Leitlinien auch erfolgt für die Einfassung.
Das hört sich ja so ein bisschen so ähnlich an wie unsere ja legendäre Diskussion zu dem Konzernrückhalt, die das BMF ja für sich im Prinzip auch jetzt und auch der Gesetzgeber nochmal sozusagen aufgegriffen hat, wo man natürlich sagen muss, und wir hatten ja schon mehrere Folgen auch zu Konzernfinanzierung hier, wo man sagen, da bewegen wir uns natürlich auch an der Grenze des Fremdvergleichs, ja, also weil ich eben häufig Gesellschafter-Gesellschaftsbeziehungen habe und mir immer überlegen kann, gebe ich denn jetzt Eigenkapital, gebe ich den Fremdkapital oder mache ich andere lustige Dinge, die ein Nicht-Gesellschafter in dieser Art und Weise ja gar nicht hat. Und wenn man dann sagt, naja, vielleicht auch aus Vereinfachungsgründen, wir nehmen jetzt mal ein Rating und zwar ein, ich sag mal, beobachtbares Rating, nämlich das Konzernrating und das nehme ich für alle. Als Vereinfachung, ja, unabhängig davon, ob das in jedem Fall immer fremdüblich ist, finde ich das ja gar nicht mal, also kann man darüber gut diskutieren. Und die Österreicher scheinen auch so, wie das hier in Deutschland auch so ist, das als Grundlage zu nehmen und sagen, es mag aber im Einzelfall Abweichungen geben, was uns dann wieder, ja, ich sag mal, Raum für Argumentation in bestimmten Fällen gibt. Und klar haben wir manchmal natürlich mehrere Ratings, aber da bin ich auch so, naja, das Denken in Bandbreiten, ja, ist uns auf Verrechnungspreissicht ja sozusagen gegeben, weil am Ende ist das Rating ja auch nur, ich sag mal, eins der Mittel, um hinterher zu dem wirklich Relevanten zu kommen, nämlich was der angemessene Zinssatz oder der fremdübliche Zinssatz. Mhm. Das ist ja im Prinzip der Punkt. Und wenn man dann mit verschiedenen Ratings sozusagen eben verschiedene Zinssätze hat, dann hat man halt eine Bandbreite von Zinssätzen, die, das wäre ja unsere Logik dann wieder, die alle fremdüblich sind. Und dann muss man halt den wahrscheinlichsten Wert aus dieser Bandbreite sich irgendwie versuchen abzuleiten.
Wobei hier tatsächlich, also es ist nicht das Konzernrating, ist nicht als Safe Harbor etabliert. Es ist erwähnt, als zumindest Anhaltspunkt und als CAP. Es ist auch die Möglichkeit gegeben zu sagen, Es kann auch manchmal anders sein. Die Beispiele dazu herausgegriffen sind vor allem, wenn nationale rechtliche Rahmenbedingungen anders sind, dass man hier eben diese Institution hat, aber dem Grunde nach folgt schon der OECD und es ist kein Safe Harbor oder auch kein versteckter Safe Harbor. Das heißt, hier sind wir gerade bei Finanzierungstransaktionen mit Deutschland auch eventuell in einer Konfliktsituation beziehungsweise in der erweiterten Nachweis, wenn man dann die neuen Bestimmungen in Deutschland denkt, zur Ermittlung des Standalone Ratings versus Safe Harbor des Ratings der Konzerngesellschaft.
Aber im nächsten Schritt habe ich den Entwurf jetzt des österreichischen Verwaltungserlasses auch so verstanden, dass dann die Preisvergleichsmethode die, ich sag mal, präferierte Methode für die Zinshöhe ist und dann nur, ich sag mal, in Ausnahmefällen auch andere Methoden angewandt werden können, zum Beispiel die Cost of Funds Methode, wie sie auch in der OECD ist, was ja, also was grundsätzlich, glaube ich, auch dem entspricht, was wir in Deutschland sehen, sagen, wenn man halt die Preisvergleichsmethode anwenden kann, was bei Finanztransaktionen sehr häufig ist, weil wir halt eine relativ gute Datenbasis von fremden Dritten haben, was der Preis für ein bestimmtes Rating, für eine bestimmte Laufzeit, für eine bestimmte Währung und so weiter ist, anwendbar ist, dann soll es wie auch anwenden. Das würde ich sagen, das sollte eigentlich zu weniger Konflikten führen, hoffe ich jedenfalls mal, also zwischen den Staaten meine ich jetzt.
Ja. Meine Frage war nur speziell, wenn man tatsächlich sagt, man nimmt das Konzernrating als Safe Harbor her. Dann eventuell. Ja. Aber wenn man sich den weiteren Nachweis und Benchmarking-Studie dahinter hat, dann würde ich es auch so lesen, dass ihr grundsätzlich die Auslegung den OECD-Richtlinien folgt.
Bei den Finanzierungstransaktionen ergeben sich ja auch noch andere Themen, die man sich da angucken kann. Eines, was in Deutschland auch immer wieder zu Praxisthemen führt und was jetzt hier anscheinend bei euch auftaucht, ist die Abgrenzung im Cash-Pooling, was denn, sag mal, eher vielleicht auch längerfristige Finanzierungen sind und wie man denn abgrenzt, was längerfristiger Liquiditätsbedarf ist und was wirklich kurzfristig in so einem Cashpool als ein Saldo auch stehen darf. So, ich hätte verstanden, dass es da jetzt so ist, dass man sich da getraut hat, Dinge zu konkretisieren, die vielleicht in der Anwendung auch zu Schwierigkeiten führen könnten.
Genau. Auch zum Cashpooling ist ein Beispiel dazu gekommen. Das heißt, die Diskussion, dass ich natürlich mal keine langfristige Finanzierung über den Cashpool mache, ist an sich nicht neu. Und hier sind auch schon länger die Überlegungen in der Praxis, wie weise ich dann tatsächlich nach? Weil manchmal habe ich einfach operative Gründe, wo ich sage, ich habe es nicht geplant, aber jetzt ist ein bisschen unerwartet eingetreten, dass ich hier längerfristig Cash liegen habe, dass ich hier auch in der Praxis wirklich schon nachgeschaut habe, ein Monitoring für meinen Cashpool wahrscheinlich habe, um zu schauen, welche Beträge oder Sockelbeträge sind tatsächlich langfristig drinnen. Und falls etwas aufsteht, das man zumindest darlegen kann oder auch schon mal nachgefragt hat, was war denn überhaupt der Plan, dass ich hier jetzt nicht eine anderwertige Veranlagung herangezogen habe. Das neue Beispiel in Randziffer 123 verweist zum Beispiel auf die Analyse der umsatzbedingten Liquidität mit der Current Ratio. Und die Gesellschaft, die AGmbH, ein österreichisches Tochterunternehmen, nimmt am Cashpool teil, nimmt an Konzernen Cashpool teil. Und hier wurde eben überprüft, was ist die Current Ratio des Gesamtkonzerns. Die war bei 135%. Hier wurde auch schon festgestellt, dass es die branchenüblichen Werte sind für die Unternehmen. Und allerdings die AGmbH hat eine umsatzbedingte Liquidität von 900%. Und auf dieser Basis wurde dann festgestellt, dass es hier wohl eher sehr viel überschüssiges Cash gibt und dass es hier vielleicht eine langfristige Finanzierung vorliegt. Aus Praxissicht, ich denke, es ist ein Beispiel, an dem man sich anhalten kann. Man weiß, wo die Erwartungshaltung ist und es ist im Grunde auch nochmal eine Erinnerung, nachzuschauen, wie sieht es eigentlich aus, sind langfristige oder kurzfristige Veranlagungen, ist mein Cashpool tatsächlich nur für die kurzfristigen Veranlagungen. Gerade bei der Current Ratio kann natürlich auch aus anderen Gründen dann zu Ausreißern kommen, das heißt hier ist es wieder eine Sachverhaltsfrage und die, was diskutiert wurde, ist, ob eben mit diesem konkreten Beispiel dann eine Erwartungshaltung geweckt wird, dass man immer jetzt mit einer entsprechenden Current Ratio automatisch aus dem Cashpool herauskommt und man muss dann in die Gegenbeweislage gehen oder ob es vielleicht sogar hilfreich ist, dass man zumindest weiß, was man prüfen kann.
Muss man beobachten, wie es jetzt in der Finalisierung dann aussieht und wie es in die Anwendung kommt wahrscheinlich. Ja, aber so Beispiele, die bergen ja, das sieht man ja immer wieder in der Anwendung, die bergen ja die Gefahr, dass sie einfach als Blaupausen verwendet werden und alles, was nicht dem Beispiel folgt, ist dann auf einmal falsch und dass man da stark dagegen argumentieren muss. Und da fehlt dann so ein bisschen die Auslegungsfähigkeit, muss man sozusagen, wenn man sich an so einem Beispiel orientieren muss. spannenderweise, also mit Finanzierungstransaktionen haben wir gerechnet, nachdem ja in den OECD-Richtlinien von 2022 da großes Kapitel auch dazugekommen ist. Aber ihr habt in Österreich anscheinend auch den Versuch dann jetzt unternommen, in einem letzten Themengebiet, was wir jetzt vielleicht kurz besprechen, euch zu anderen Themen Konkretisierungen zu erarbeiten. Und da sind wir dann bei der Auftragsforschung und bei DEMPI und bei Themen, wo, ich sag mal, wir in Deutschland im Gegensatz zu den Finanzierungstransaktionen zwar auch diskutieren, aber diese Konkretisierungen noch nicht so gesehen haben. Zumindest ist es mir noch nicht so bewusst. Und da ja vielleicht dann auch mal nach Österreich gucken können, so was ihr denn da so konkretisiert habt und ob wir das so gut finden, bevor wir selber Dinge tun. Sophia, hilf uns.
Genau. Und zwar sind hier gleich zwei Beispiele dazu gekommen. Und das eine sozusagen als Konkretisierung, das andere nur als Beispiel, wo man dann natürlich immer hat Indikationswirkung. Es ist dann immer die Frage, ob man dann sich hinaus beweisen kann. Aber bei der Randziffer 42, was nochmal zusätzlich konkretisiert wurde, ist, dass man sich die Kostenbasis genauer anschaut. Und zwar die Kostenbasis für den Gewinnaufschlag, dass man unterscheidet, was ist tatsächlich für den aus dem originären Wertschöpfungsprozess des Leistungserbringers entstanden oder Kosten, abgegrenzte Kosten, die bloß Vermittlungsleistung sind. Und hier, dass man den wirtschaftlichen Gehalt der Leistungsbeziehung prüft und auch auf Basis der vertraglichen Vereinbarungen und Anhaltspunkte für die Abgrenzung, wie zum Beispiel die Haftung, Gewährleistung, Zahlungsrisiken und gewerbliche Schutzrechte. Es ist aber dennoch auch klargestellt, dass sich nur weitergereichte Kosten nicht in die Kostenbasis für den Markup mit einbeziehe oder eventuell höchstens eben eine Handling-Fee für den administrativen Aufwand. Das zumindest mal von der Grundlage, von dem Formulierungsvorschlag für die Richtlinien. Das Beispiel, das dazugegeben wurde, deutet ein bisschen in eine andere Richtung. Das ist nämlich auch eine inländische Tochtergesellschaft eines amerikanischen Pharmakonzerns. Und die in Österreich ansässige Tochtergesellschaft hat ein konzerninternes Kompetenzzentrum mit präklinischer Forschung und Entwicklung. Nun sind die nicht nur für den österreichischen Markt zuständig, sondern treten auch noch als Gesamtsponsor für den europäischen Markt gegenüber der EMA auf, also European Medicines Agency. Und für diese Auftragsforschung wird auf Basis von einem TNMM mit einem Aufschlag von 15% auf die eigenen Forschungs- und Entwicklungskosten vergütet. Die im Beispiel durchgeführte Funktions- und Risikoanalyse ergibt aber dadurch, dass die österreichische Gesellschaft als Gesamtverantwortung einer Sponsor auftritt, eine Sponsoreigenschaft und daher die wissenschaftliche Gesamtverantwortung. Und auf Basis von dieser wird dann abgeleitet, dass ich den tatsächlich den Kostenaufschlag, den Gewinnaufschlag auf die Gesamtkostenbasis aufzuschlagen habe. Das heißt, inklusive der klinischen Studien, die ich beauftragt habe. Also Bringer der Gesamtleistung und das wird 15%, also ein höchst profitables Business. Das ist vom Beispiel her, ich denke, sehr interessant, weil sie einerseits natürlich die Frage mit den 15% ist, weckt natürlich auch eine Erwartungshaltung, wo in der Praxis die Frage stellt, sieht man die tatsächlich am Markt oder ist es ein sehr hochgegriffenes Beispiel? Wäre das im Inbound vor allem genauso ein hochgegriffener Markup? Und auch aus der Praxissicht, wenn ich mit den Pass-through-Kosten denke oder ich denke, ich beziehe tatsächlich Studien, wo ich weiß, die kommen vielleicht auch noch konzernintern hinein, haben schon einen Gewinnaufschlag und dann verrechne ich das hinaus und schlage nochmal 15% zusätzlich auf die Kostenbasis, würde ich aus Praxissicht vielleicht nochmal zweimal hinschauen, um zu schauen, ob ich mich mit dem Vorschlag rausgehen traue, hier auf Studien, die schon mit Gewinnaufschlag hereinkommen, auch nochmal 15% auf die Gesamtkosten draufzugehen, dann würde ich vor allem auch nochmal meine Vergleichsdaten sehr gut prüfen, um zu schauen, dass ich das fremdüblich darstellen kann.
Ich meine, aber das ist das, was ja in dem Fall der Fall ist. Also ich meine, ja, ich glaube, du hast viele Praxispunkte angesprochen. Also Höhe, Kostenaufschlag, Pass-through-Kost ist eine Diskussion, die wir in anderen Industrien auch sehr gut kennen. So fließen Materialkosten mit ein, gerade in der Automobilindustrie, so gleich Kostenaufschlagsmethode prädestiniert. In dem Beispiel ist es ja trotzdem so, dass man bei der Kostenaufschlagsmethode bleibt, wohingegen es ja wohl noch ein zweites Beispiel gibt, wo man schon auch dazu kommt, dass man sagt, naja, ich meine, jetzt zieht man hier vereinfacht über so einen relativ dreisten Pass-through-Kosten-Ansatz, Residualergebnis nach Österreich. So über die DEMPI-Methode könnte man ja das Methodenfass nochmal größer aufmachen. Das wird an einer Stelle auch gemacht, oder?
Genau. Genau, das ist auch ein zweites Beispiel, auch in der Auftragsforschung. Und hier ist in Randziffer 148 klargestellt und auch nochmal verwiesen auf die Control over Risk. Das heißt, dass der Auftraggeber für die Auftragsforschung die tatsächliche Kontrolle von den Forschungs- und Entwicklungsrisiken wahrnehmen soll und dafür auch über das notwendige fachkundige technische Personal zur Durchführung, Konzeption und Überwachung der Forschungsleistung verfügen muss. Das ist mal hineingeschrieben in den Richtlinientext und auch nochmal mit einem Beispiel erläutert, wo wieder eine österreichische angesessene Konzerngesellschaft Forschung und Entwicklung in der pharmazeutischen Industrie betreibt. Auftraggeber ist die nicht in Österreich ansässige Y GmbH, die vereinnahmt den sämtlichen Residualgewinn für die Vermarktung und trägt auch tatsächlich die Finanzierung, das finanzielle Risiko eines potenziellen Scheiterns und gibt auch das jährliche Forschungsbudget frei. Allerdings verfügt die selber über kein vergleichbares technisches Personal und daraus wird abgeleitet, das technische Know-how, um wirklich diese Control over Risk Entscheidung ausüben zu können, nicht vorliegt und daher die in Österreich ansässige GmbH auch einen Anteil am Residualgewinn aus der Vermarktung des Arzneimittels erhalten sollte.
Ja. Das ist ja, glaube ich, das, wo es bei Dempi immer hinging, wie diesen Deckel jetzt aufzumachen. So, das macht quasi Österreich jetzt mit diesem Beispiel nicht ganz unerwartet, kann man, glaube ich, auch sagen. Also, dass wir diese Diskussion da teilweise führen.
Ja, und ich denke gerade das Control over Risk, da sind wir ja gerade erst am Anfang, wo wir sagen, es kommt jetzt in die ersten Betriebsprüfungsjahre hinein, dass man das nochmal konkreter diskutiert. Was bedeutet das tatsächlich? Inwieweit muss ich selber das Know-how haben, um hier über das Risiko zu entscheiden? Muss ich hier in der Lage sein, das wirklich, so wie es hier auch geschieht, die Durchführung selber machen können, um hier die Risikoentscheidung treffen zu können? Das ist auch in der Praxis sehr hinterfragt worden, ob tatsächlich inwieweit diese Durchführung dann auch höchstpersönlich von dem Auftraggeber notwendigerweise vorhanden sein muss. Aber ein sehr schwieriges Abgrenzungsthema in der Praxis jedenfalls.
Das wird es, glaube ich, auch bleiben. Das Achse, dein Lieblingsbeispiel, ist der Architekt, den ich beauftrage. Und ich habe noch nie selber irgendwie ein Gebäude geplant. Ne? Also das kriege ich trotzdem hin, den zu beauftragen. Ja, viele spannende Themen auch in Österreich. Und wir haben es betitelt mit No Surprise in Austria, weil viele Themen dabei sind, die sich angedeutet haben durch die OECD-Richtlinien, die sich aber auch andeuten durch die Praxis. Danke, Sophia, für die spannenden Einblicke heute. Und das war es mit Transferpricing auf den Punkt, einem BTS Tax on Air Podcast. Die nächste Folge unserer Podcast-Reihe veröffentlichen wir wie immer an einem TP Tuesday. Bis dahin alles Gute und falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, andere spannende Länder, zu denen Sie berichten wollen, dann erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse podcast@wts.de.